Du, Charlotte,
Ja.
wann hast du das letzte Mal geweint?
Das letzte Mal ist nicht lange her. Ich glaube, das war vor einer Woche oder so. Das war, als ich wieder nach Hause kam von meinem Wettkampf und da in so ein kleines Loch gefallen bin, dass der Wettkampf jetzt vorbei ist. Und dann habe ich geweint. Da war ich sehr traurig drüber. Und das Mal davor, aber auch an dem Wochenende. Also nicht weit auseinanderliegend. Ich bin eine Person, die weint. Die weint ganz gerne mal. Also ich würde sagen, dass ich relativ häufig weine, aber das war nicht immer so in meinem Leben. Also es gab auch Zeiten, wo ich Weinen sehr doll als Schwäche angesehen habe, sowohl bei mir als auch bei anderen Leuten und das total unangenehm fand und mir das da quasi verboten habe.
Okay,
Ja.
spannend. Ich habe das Gefühl, dass es bei mir ein ganz kleines bisschen andersrum ist, aber ich bin in diesem Gefühl noch nicht ganz angekommen, deswegen kann ich das noch nicht so
Ja.
100% benennen. Vielleicht kommen wir da heute hin. Weil ich weiß, dass ich früher deutlich öfter geweint habe, als es heutzutage ist. Und ich auch zum Beispiel teilweise das Gefühl hatte, ich muss jetzt weinen. Also, dass ich mir dann wirklich traurige Musik absichtlich angemacht habe, um dann weinen zu können. Oder wenn ich wusste, dass eine Serie, eine Folge davon übelst einen Weinkrampf bei mir rausholt, dann habe ich die angemacht und habe mich dann, das war so ein bisschen so ein Self-Care-Ding irgendwie. Und das ist mir letztens aufgefallen, dass ich das gar nicht mehr mache, in der Form. Und dass, wenn ich weine, dann ist es eher so ein bisschen aus einer Überforderung heraus. Ich habe das Gefühl, ich weine ganz selten, weil ich super traurig oder super glücklich bin, sondern immer irgendwie so aus so einem, ah, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich bin hilflos. Und dann überkommt es mich irgendwie so ein bisschen. Und ich weiß auch vorher nie, dass ich weinen muss, sondern es ist dann einfach da und ich bin so, Manno, warum muss ich denn jetzt weinen?
Also die Tränen laufen und du wusstest aber nicht, dass es passiert wird. Die laufen einfach, die fangen einfach an zu laufen und du denkst so, huch, mein Gesicht ist ja nass.
Kennst du diesen Vorboten vom Weinen, wo so deine Unterlippe und dein Kinn anfängt so zu zittern? Das merke ich zuerst und dann bricht's alles los. Und
Ja.
das Ding ist, wenn ich den Damm einmal aufgemacht habe, dann kriege ich hier nicht mehr zu.
Ich hab einen anderen Vorboten, brennende Augen.
Okay.
Also ich habe bei mir, ich merke das in meinen Augen drin, sowohl vor als auch nach dem Wein brennen meine Augen immer ganz, ganz doll. Ich glaube, man sieht mir das auch an, dass ich glaube, man sieht mir schon vor dem Wein an, dass ich verweint sozusagen bin, dass ich im Prä-Wein drin bin.
Ich habe dich noch nie präverweint gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber vielleicht ist es so.
Es gibt ja mein erstes Mal.
Aber wenn du sagst, du weinst oft, wie oft weinst du so in einer Woche zum Beispiel, in der normalen Woche?
Okay, gut, wir müssen jetzt natürlich oft definieren, ne? Also, ich sag mal so, ich weine nicht jeden Tag und ich weine auch nicht alle paar Tage, aber es kann schon passieren, dass, wenn mal eine Phase kommt, dass ich dann mehrmals am Tag weine. Das heißt, es ist auf jeden Fall bei mir keine Seltenheit und was ich mit oft weine, ist gar nicht so der Zeitpunkt, sondern dass es bei mir nichts Krasses braucht, damit ich anfange zu weinen. Also meine Schleusen sind schnell geöffnet, im Sinne von, dass vielleicht andere Leute gar nicht unbedingt verstehen, warum ich jetzt weine oder das zu viel finden oder denken, naja. Also es gibt ja unterschiedlich, also manche Leute weinen zum Beispiel nur, wenn es einen Trauerfall gibt und manche Leute weinen nur, wenn sie arbeitslos geworden sind oder so. Und ich würde halt auch schon weinen, wenn ich traurig bin, weil eine schöne Sache vorbei ist. Genau. Und ich weine zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich vermute, dass etwas passieren wird, was ich schlimm finde, auch wenn es noch gar nicht passiert ist.
Ja, okay. Und also das ist zum Beispiel was passiert bei mir nicht. Aber dafür, also zum Beispiel, ich weine fast immer, wenn ich mit meinem Freund streite, weil irgendwie das in mir, glaube ich, ein Gefühl auslöst, was mich hilflos macht manchmal. Also weil wir, weiß
Ja.
ich nicht, also eigentlich haben wir eine ganz gute Art zu streiten, aber wenn wir streiten, muss ich halt jedes Mal weinen, Vor allem muss ich halt weinen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wenn ich sehr wütend bin. Zum Beispiel, als du gerade das Thema Kündigung angesprochen hast, ich bin ja 2021, 22, irgendwann, ich bin ja mal gekündigt worden in den letzten paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Und ich war irgendwie super überrascht davon und ich habe erst geweint, als ich dann eine ehemalige Arbeitskollegin angerufen habe und ihr das erzählt habe und ich das Gefühl hatte, das ist gerade total ungerecht, was mir passiert. Aber nicht so aus diesem Schock oder Trauer oder irgendwie Zurückweisung oder so, nicht, sondern halt irgendwie so, ich war so sauer und ich war so überfordert irgendwie damit. Ja. Und dann heule ich halt auch. Ja. Und dann heule ich aber auch richtig und dann höre ich auch 2 Stunden halt nicht mehr auf. Aber ich glaube, dass meine Schleusen einfach sehr weit, also die sind sehr lange zu, bis sie dann aufgehen. Also ich bin nicht keine Gelegenheitsweinerin irgendwie, glaube ich.
Nee?
Nee.
Also das Gefühl von ungerecht behandelt werden und dann weinen, das kenne ich auch sehr, sehr gut, auch Wutweinen. Dieses Gefühl, dass man so überwältigt ist und dass eine andere Person so eine, oder mehrere Personen so eine Macht über einen ausüben und man deswegen einfach so verzweifelt ist, das kenne ich auch sehr gut, auch vor allem aus dem Job. Mhm. Also ich habe so oft geweint wegen meines Jobs, also nicht wegen meines jetzigen Jobs, sondern wegen den Anstellungen, die ich hatte. Und also zum Beispiel, als ich gekündigt wurde, aber auch, wenn ich schlechtes Feedback bekommen habe, was ich nicht gesehen habe. Oder auch, also ich meine, bei der Anstellung in dem Elektronikmarkt, kurz bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, da habe ich einfach quasi jedes Mal geweint, wenn ich dran gedacht habe, dass ich wieder dorthin zurück muss vor Verzweiflung. Also das war einfach so, da war ich so unglücklich in diesem Job, dass ich wirklich die Vorstellung, das einfach noch weitermachen zu müssen, das war so schrecklich. Und da habe ich extrem viel geweint vor den Schichten.
Mhm. Und das wiederum kenne ich halt auch, dass wenn ich das Gefühl habe, so ich bin überfordert und kann das aber nicht ändern. So immer, wenn ich irgendwie hilf, ist ja dann auch so diese Hilflosigkeit. Ich bin hilflos in der Situation. Ich kann meinen Zustand nicht ändern und deswegen muss ich das machen. Ich kann aber auch nicht die Konfrontation zum Beispiel suchen oder so, weil ich mich das nicht traue und irgendwie ist alles so ausweglos. Und das sind dann Zeiten, in denen ich sehr viel früher auch geweint habe. Und das, auch das mit dem Streit, wenn ich im Streit weine oder so, dann ist es meistens, weil ich mich nicht ausdrücken kann. Also weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie ich meinem Gegenüber begreiflich machen soll, was jetzt gerade das Problem ist. Und ich würde das gerne sagen und dann merke ich aber schon, wie so die Unterlippe anfängt, dann denke ich, jetzt auch noch weinen irgendwie. Also manchmal ist es ja so, dass Gefühle einfach sehr viel werden in sehr kurzer Zeit und ich habe das Gefühl, wenn das so überschwemmt, dann geht's los. Also das ist so ein...
Ich finde vor allem weinen in einem Streit mit einem Mann kann sich richtig, richtig schlimm anfühlen, weil Weinen ja oft als Zeichen von Irrationalität, Schwäche, was auch immer wahrgenommen wird, als ob man verloren hätte, als ob man nichts mehr sagen kann, als ob man nicht rational genug wäre, um darüber zu sprechen. Vielleicht auch, als ob man jemanden manipulieren möchte. Und das trifft jetzt natürlich nicht auf alle Männer zu, aber sehr viele Männer weinen ja tatsächlich nicht, können gar nicht weinen. Zum Beispiel habe ich es im Streit noch nie erlebt oder also wenn dann vielleicht 1 oder 2 Mal, dass ein Partner von mir geweint hat und deswegen fühlt sich das manchmal auch sehr unfair und unausgeglichen an und also ich finde, da ist auf jeden Fall die Reaktion der anderen Person super wichtig und ich finde, dass man sich sehr, sehr krass in eine super verletzliche Lage bringt, wenn man weint. Aber gleichzeitig weint man ja auch, weil man in so einer verletzlichen Lage ist. Also es ist irgendwie ja schon fast wie so ein Teufelskreis.
Das Schlimme finde ich daran immer, dass ich dann, man sieht ja immer so in Filmen oder auch bei TikTok oder so, wenn sich Leute beim Weinen filmen, dass die dann einfach, dass dann so ästhetisch irgendwie Tränen runterlaufen oder so. Ich bin halt ein Weinkrampf-Girl. Das heißt, wenn ich im Streit oder so weine, dann sage ich eben einen Moment die erste Hälfte des Satzes und in der zweiten Hälfte bin ich so. Also man kann mir halt auch nicht mehr zuhören. Ich kann halt auch nichts mehr sagen und das ärgert mich dann und dann weine ich noch mehr, weil ich nicht mehr mich ausdrücken kann.
Ich kann mich noch daran erinnern, bei einem Job, den ich mal hatte an der Uni, da war ich wahnsinnig unglücklich, weil ich mich so schlecht behandelt gefühlt habe und dann bin ich zum Personalrat gegangen. Spoiler, der hat mir gar nicht geholfen. Aber gut, ich bin trotzdem zumindest hingegangen und habe mein Problem geschildert. Und es war, ich weiß gar nicht mehr, ob ich geweint habe oder ob ich in diesem Prä-Wein-Stadium war. Aber ich weiß, dass ich wirklich so doll mit meinen Worten gerungen habe, weil ich so verzweifelt und wütend war, dass ich habe wirklich fast kein Wort rausbekommen. Das war wirklich, ich hatte einen riesigen Kloß im Hals. Es kam physisch einfach nicht raus. Und das hat sich so schlimm angefühlt. Ich hatte das früher auch manchmal so, wenn ich Streit mit meiner Mutter hatte oder irgendwie so Ärger von Eltern oder so bekommen, dass ich manchmal auch diese ganz, ganz krasse Verzweiflung gespürt habe, dieses, da ist eine Autorität, ich kann irgendwie nichts machen und dann kommt dieses Wutheulen und ich kriege einfach kein Wort mehr raus. Und das fühlt sich so schlimm an, finde ich.
Ja, und das will man ja in dem Moment, versuche ich das halt so lange wie möglich zurückzuhalten. Also wenn es mir möglich wäre und ich einen Knopf drücken könnte, würde ich es halt ausschalten. Weil das so, weil das ja noch hilfloser macht in einer Situation, wo man sich hilflos fühlt. Weil du kannst ja plötzlich nicht mal mehr dich ausdrücken oder deine Bedürfnisse irgendwie mitteilen, weil du halt, wenn man dann halt noch ein Gegenüber hätte, was zum Beispiel zum Glück bei meinem Freund nicht so ist, aber wenn man dann noch ein Gegenüber hätte, was dann noch reinstichelt oder so, dann könntest du dich ja gar nicht mehr wehren oder gar nicht mehr irgendwie dich äußern, ja, sondern du müsstest
das dann abwarten
oder weggehen.
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Weinen so krass als Schwäche angesehen wird, weil es ist ja keine Schwäche, es ist ja eigentlich was Gutes, aber es ist etwas, was einen in einen Zustand bringt, wo man total von der Gnade anderer Menschen abhängig ist irgendwie. Wenn ich weine, dann muss die andere Person ja warten, bis ich aufhöre, mich in den Arm nehmen, mitzuhören, Verständnis zeigen, damit es irgendwie wieder besser wird oder abebbt. Das heißt, ich bin total darauf angewiesen, dass die andere Person gut reagiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person, vielleicht ist es ja nicht nur ein intimer Partner, sondern mein Vorgesetzter oder meine Klassenkameraden oder keine Ahnung wer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die beschissen reagieren, ist ja relativ groß, weswegen man natürlich denkt, so, okay, bloß nicht weinen. Mir bloß keine Blöße geben, mich nicht in diese verletzliche Lage bringen, weil sonst bin ich zum Abschuss freigegeben. Und dann heißt es irgendwie, ja, Charlotte weint immer oder was weiß ich irgendwie. Also diese ganzen negativen Stigma, die damit einhergehen, sind, glaube ich, das Problem und nicht das Weinen selbst. An sich ist Weinen ja was total Befreiendes und Gutes.
Voll. Da leitest du so ein bisschen über, weil ich habe mir die ganze Zeit eine Frage gestellt, ob du das vielleicht auch hattest. Ich glaube, dass ich so mit 18 irgendwie ein bisschen süchtig danach war, zu weinen und halt nur mir so Videos angeguckt habe, so, wo zum Beispiel so Soldaten nach Hause gekommen sind zu ihren Familien oder so, oder wo Leute an Krebs gestorben sind, oder mir Filme angeguckt haben, die um Hunde gingen, die dann irgendwie gestorben sind oder so. Und eigentlich war mein kompletter Medienkonsum halt in der Zeit irgendwie eigentlich nur Sachen, die irgendeinen Wein bei mir rausgetriggert haben. Und irgendwie fand ich, das hat sich richtig gut angefühlt. Also es hat sich, ich glaube, das ist auf Dauer überhaupt nicht gesund und so. Aber ich hatte irgendwie so eine Art Sucht nach diesen, okay, ich mache einen komischen Vergleich. Okay, es ist ein bisschen wie ein Orgasmus, aber halt so emotional. Also es ist so dieses, man erreicht so diese Schwelle und dann muss man weinen und dann ist man so ein bisschen leichter als vorher.
Gelöst.
Ja. Hattest du diese Phase auch? Hattest du sowas?
Nein, ich hatte diese Phase nicht. Ich hatte, wie eigentlich vorhin schon gesagt, bei mir war es halt immer das Gegenteil. Also ich glaube, dass ich als Kind schon, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normal geweint habe, wie ein Mädchen halt irgendwie immer mal wieder und so, auf dieses Wutheulen und so. Und dann habe ich als Jugendliche irgendwann gedacht und aktiv beschlossen, ich finde Emotionen scheiße. Und ich finde irgendwie, das sieht kacke aus, wenn man weint. Und ich hasse es, wenn andere Leute weinen. Und das ist für mich eine Schwäche. Und ich finde das irgendwie unnötig und blöde. Und ich möchte cool und hart sein. Und deswegen will ich nicht weinen. Und wenn ich weine, dann ist es ein Versagen von mir. Und das war halt dann tatsächlich so, dass ich mir das verkniffen habe zu weinen, dass wenn es mal passiert ist, dass ich das als schlimm empfunden habe, wenn, dann habe ich auch eher alleine weinen gewollt. Also ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich nie vor anderen geheult habe, aber das war auf jeden Fall was, wo ich wirklich aktiv diese Entscheidung getroffen habe, du weinst nicht, das ist Das ist nicht gut. Du bist, du hast einen richtig krassen Panzer und nichts kann dich irgendwie berühren. Also, das ist ja wirklich so, dass ich das. Ich wollte mich richtig abschirmen irgendwie von der Welt. Und habe auch so ein bisschen mich selber in dieser Rolle. Also, ich habe mir sehr gefallen in dieser Rolle. Und ich dachte, ich glaube, das geht auch so einen Hauch in Richtung Cool Girl. Ne? Ich bin nicht so eine weinerliche Pussy. I don't know, was ich irgendwie damals für blöde Ansichten hatte, aber so in die Richtung ging es irgendwie. Und dann kam mit 18 meine Essstörung, die ich jetzt auch schon mehrmals erwähnt habe, mit einer sehr, sehr krassen Depression. Also es hat sich beides sehr stark bedingt. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich wie so eine Nuss aufgebrochen bin und alle Emotionen rausströmen. Also ich glaube, da habe ich täglich geweint. Und also da war ich so, ich hatte das Gefühl, vorher war ich wirklich so, ich hatte natürlich keinen Panzer, aber vorher wirklich, war ich wirklich relativ tump und abgeklärt und so. Und da war ich noch in der Phase, wo ich mal meinte, so fressen und gefressen werden und so eine Kacke. Und dann war ich auf einmal wie so ein Nacktmulle, wie so ein krasses Sensibelchen. Also so ist, wie ich mich empfinde. Ich weiß gar nicht, wie ich nach außen gewirkt habe, keine Ahnung. Und da war dann auf einmal so, da brauchte ich mir dann auch nichts mehr vornehmen, weil mir ging es so schlecht, dass ich gar nicht das hätte verhindern können, irgendwie pausenlos zu weinen vor Verzweiflung. Genau, das war diese Phase. Da habe ich wirklich extrem viel geweint. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es danach weiterging, aber auf jeden Fall war Wein für mich trotzdem lange immer noch was Schlechtes, beziehungsweise schlechte Emotionen waren was Schlechtes, was ich nicht haben sollte. Und ich kann ja mal eine richtig schlaue Erkenntnis teilen. Haha. Was mir auf jeden Fall in letzter Zeit sehr, sehr doll geholfen hat, ist, negative Emotionen bewusst zuzulassen und bewusst zu fühlen und bewusst auch zu weinen, wenn es mir schlecht geht, weil ich gemerkt habe, dass mein allgemeiner Gemütszustand dadurch wesentlich besser ist. Also es ist wirklich krass. Ich habe eigentlich immer, wenn irgendwas aufkam, schlechter Gedanke, schlechtes Gefühl, ist halt komplett intellektualisiert, darüber nachgegrübelt, weggedrückt, wieder darüber nachgegrübelt, weggedrückt und es kam immer und immer und immer wieder hoch. Wie in dieser Metapher, die ja Therapeuten immer bringen, wie so ein Wasserball, den man unter Wasser drückt und dann wieder hochspringt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, du lässt die negativen Emotionen einfach komplett zu und du fühlst sie durch und du sagst in dem Moment, okay, ich bin jetzt traurig und seitdem geht es mir besser.
Ich versuch mich einzuordnen. Ich habe,
Oh.
also generell bin ich ja kein besonders depressiver Mensch und auch eher so ein Glas halb voll Mensch. Und ich habe mich gerade gefragt, ob ich einfach nicht vor Trauer weine oder ob ich selten traurig bin. Also ob sich, was ist der Grund, warum ich selten weine? Aber wo du gerade
Was
Therapien.
heißt denn selten?
Ich glaube, das letzte Mal habe ich irgendwie in der Therapie geweint. Aber es ist wirklich diffus irgendwie. Ich weine wirklich nur, wenn wir Streit haben zu Hause oder ich irgendwie mich ungerecht behandelt fühle. Und das war schon länger nicht mehr so. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel letztes Jahr einen Therapietermin hatte und dann haben wir über einen Urlaub geredet. Ich wollte einen Urlaub buchen und dann hat das nicht geklappt, weil diese Wohnung, die wir dann, dieses Airbnb, was wir buchen wollten, wurde storniert. Und ich hatte mir aber schon in meinen kühnsten Fantasien ausgemalt, wie toll das wird in genau diesem Airbnb. Und dann habe ich in der Therapie gesessen und meinte, ja, irgendwie geht es mir nicht so gut, irgendwie weiß ich nicht, das nervt mich so. Und dann hat er irgendwie eine Frage gestellt. Ich habe mega losgeflennt. Und da meinte ich so, ja, oh, sorry, dass ich jetzt wegen sowas Unnötigem weine. Und da haben wir nämlich dann auch drüber gesprochen, was ist nötig, was ist unnötig. Man darf traurig sein über Dinge, die andere Leute als vielleicht privilegiert oder unnötig empfinden oder wie auch immer. Und das hat mir irgendwie kurzfristig das Gefühl gegeben, ich müsste mehr weinen. Ich weiß nicht genau, ich bin auf jeden Fall nach Hause gekommen, habe, glaube ich, 2 Tage nur geweint, jedes Mal, wenn ich mit meinem Freund über irgendwas gesprochen habe, weil ich glaube, ich bin darüber aber jetzt aber enttäuscht und ich bin darüber jetzt aber traurig. Aber irgendwie ist es wieder vorbeigegangen. Deswegen weiß ich nicht so genau. Also PMS ist bei mir immer ein ganz großes Anzeichen. Also wenn ich richtig das Bedürfnis habe zu weinen oder relativ nah am Wasser gebaut bin, dann gucke ich halt in meinen Zykluskalender und sehe, okay, es geht wieder auf die letzte Zyklusphase zu. Das ist immer ein Indikator. Aber so an sich weine ich selten.
Aber also es ist ja jetzt erstmal kein Erfolg, ständig zu weinen oder so. Also es ist, ich glaube, es geht eigentlich ja gar nicht darum, dass man sagt, okay, ich weine regelmäßig, deswegen bin ich ein gesunder Mensch, der irgendwie regelmäßig weint, aufs Klo geht und Sex hat. Keine Ahnung, weißt du, alle körperlichen
Alle wichtigen Sachen abgedeckt.
Sondern es geht eigentlich eher darum, dass man das Gefühl, ja, also ich glaube, dass man wirklich diese negativen Emotionen zulässt, glaube ich. Das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende. Ich glaube, dass das Problem ist, Sachen in sich drin zu lassen und es zu intellektualisieren und zu denken, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, andere Leute würden das nicht nachvollziehen, das ist, weil ich so privilegiert bin oder ich muss mich zusammenreißen oder mein Partner findet es irgendwie vielleicht albern, dass ich deswegen traurig bin. Ich glaube, das ist eher das Problem, als dass man sagt, ah, ich habe schon wieder drei Tage.
Schon wieder richtig trocken hier oben in der Gegend. Das Ding ist, da bin ich ja eh immer wieder dran und frage mich das oft, ne, ob ich wenig negative Emotionen habe oder ob ich nie gelernt habe, negative Emotionen zuzulassen und so. Das ist gerade irgendwie eh Thema bei mir und so, deswegen keine Ahnung. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Weinen früher was war, was, weiß ich nicht, was. Ich hatte früher Freundinnen, mit denen ich mich getroffen habe und wir haben dann Wein getrunken und geweint. Wir haben dann irgendwie nach der ersten, zweiten, dritten Flasche Wein haben wir dann traurige Musik angeschmettert und haben dann geheult. So. Also es gab so ein bisschen dieses Glorifizieren von Weinen in meinem Leben. Also erstens dadurch, dass ich mir halt die ganze Zeit Videos reingezogen habe, die traurig sind und die das triggern. Und dass ich irgendwie auch vor anderen Leuten weinen konnte, aber irgendwie erst mit Alkohol zusammen. Also, aber das war ja so ein Gruppending offensichtlich. Ich weiß nicht mehr so genau, was da die Dynamiken waren und warum das so war. Aber irgendwann hat das aufgehört. Und ich frage mich halt, warum? Also es hat sich ja offensichtlich irgendwas geändert. Aber was?
Ich habe gerade gedacht, wir haben jetzt mehrmals den Vergleich angebracht, aber sich zu treffen und zusammen zu weinen, ist für mich ähnlich intim, wie sich zu treffen und zusammen zu masturbieren.
Lass dir gesagt sein, das war nichts. Es hatte nichts besonders Intimes, glaube ich.
Es wirkt für mich extrem intim, weil für mich ist Wein, auch wenn ich jetzt ja mehrmals gesagt habe, dass ich es eigentlich total gut finde und Wein richtig wichtig finde, eine super intime Angelegenheit. Ich weine. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand, den ich nicht kenne, sieht, dass ich weine, dass ich denke so, oh Gott, so als ob ich nackt gesehen worden wäre oder so. Es ist jetzt nicht mit krasser Scham verbunden, aber sozusagen weinen und eine andere Person involvieren im Sinne von, die tröstet mich oder die nimmt mich in den Arm oder ich erzähle ihr, warum ich weine. Das ist für mich richtig, richtig intim und das kann ich nicht mit allen Leuten.
Ich glaube, dass der Unterschied liegt darin, dass wir uns nicht getroffen haben, über unsere tiefsten Gefühle und Ängste zu reden, sondern wir haben Kelly Clarkson Lieder gehört und hatten ein bisschen einen im Tee und haben losgeheult, weil obwohl wir zum Beispiel in glücklichen Beziehungen waren, aber haben trotzdem geweint, wenn Kelly Clarkson über ihren Breakup singt. Heutzutage wäre es wahrscheinlich Taylor-Songs hören. Also das hatte nicht so was Intimes. Es hatte diesen Charakter, wie wenn man ins Kino geht zu Das Schicksal ist ein mieser Verräter und irgendwie heulen alle, glaube ich. Habe ich nie gemacht, kann ich nicht sagen, aber so wäre jetzt der Vibe für mich irgendwie.
Ja, also ich glaube, ich bin kein Fan von Gruppenweinen. Ich glaube, wenn ich im Kino sitze, einen traurigen Film gucke und alle um mich herum weinen, ich glaube, dann würde bei mir alles verstopft werden.
Boah, ey, wenn jemand anders weint.
Ich teile, glaube ich.
Nee, wenn jemand anders weint, ich heule immer mit. Weil sie, ja, ganz schlimm. Ich weiß noch, als ich auf deinem Wettkampf war, ne, und wir sind ja dann hinten da, wo du gesessen hast, nachdem dein letzter Hebeversuch nicht geklappt hat, und du sahst aus, als hättest du eventuell geweint. Also ich weiß nicht, ob du geweint hast, aber du sahst irgendwie so aus, als wärst du nah dran. Und ich habe schon so richtig vielleicht gemerkt, wie ich so ein Kloß in den Hals bekomme. Also wenn andere Leute weinen, ist das der ist das für mich ein, aus dem Grund, der mich vielleicht gar nicht unbedingt betrifft, weil jemand traurig ist, weil jemand enttäuscht ist, weil jemand irgendwie weiß ich nicht, einfach gerade Bock hat zu weinen, dann bin ich am Start. Dann bin ich auch dabei. Da muss ich immer sofort mitheulen.
Ja. Krass. Da bin ich das Gegenteil. Also erstmal, ja, ich habe geweint nach meinem Deadlift. Es war auch wirklich.
Oh nein, jetzt hole ich es gerade wieder hoch.
Aber das Krasse ist, bei mir ist es halt genau das Gegenteil. Wenn ich jemanden weinen sehe, ich habe das Gefühl, dann komme ich direkt in so eine richtig starke Rolle. Mhm. Entweder in eine, ich bin jetzt so die Erwachsene oder ich bin jetzt, also ich bin irgendwie, ich bin komplett das Gegenteil von dem Weinen dann, wenn ich es bei jemand anderem sehe. Also manchmal auf eine, ich sag jetzt mal ein bisschen negative Art, im Sinne von, dass ich denke so, oh Gott, nee, unangenehm. Manchmal stößt mich Weinen bei anderen Leuten ab. Manchmal stößt mich ja auch so, in Anführungsstrichen, Schwäche bei anderen Leuten ab, sowas wie Krankheit oder so. Und manchmal ist es auch beim Weinen so, keine gute Eigenschaft, obviously, will ich nur kurz an der Stelle sagen, nicht, dass sie jetzt denkt, ich finde das irgendwie toll an mir. Nein. Und manchmal halt im Positiven, dass ich denke so, okay, da gehe ich jetzt hin und ich bin jetzt nett zu der Person, aber auf so eine, wie so eine Erwachsene, die zu einem Kind hingeht, was sich das Knie gestoßen hat und sagt, hey, verstehe ich, dass du jetzt weinst und traurig bist, na guck mal hier. Mhm. So bin ich dann irgendwie eher.
Das kann ich nicht gut. Da bin ich bin keine gute Caring-Person irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann drüber geredet. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir privat drüber geredet haben oder im Podcast. Aber ich bin keine Kümmerin.
Ich glaube, im Podcast. Und da habe ich auch gesagt, dass ich auch eigentlich keine... Ich glaube, manchmal kann ich es, aber oft kann ich es auch nicht. Weil ich halt dieses... Wenn halt dieses Gefühl von, oh, diese Person ist schwach, das ist schlecht, hochkommt, dann kann ich es halt nicht. Und dann bin ich manchmal so ein bisschen verachtend. Mhm. Aber manchmal kann ich es auch. Also es kommt irgendwie immer auf die Umstände drauf an.
Was ich mich auch gerade gefragt habe, ich glaube, dass wir da in der Zusatzfolge schon mal drüber geredet haben, über beim Weinen sich filmen oder andere Leute auf Social Media beim Weinen sehen. Ja, voll. Ich denke da immer wieder drüber nach, wie ich das finde. Mhm. Und ich habe immer, also es kommt bei mir, glaube ich, auf die Tagesform, ob wie meine Meinung dazu ist. Aber es ist irgendwie immer wieder ein Thema, ne? Also immer, wenn ich Leute sehe, die weinen auf Social Media, dann klicke ich sofort in die Kommentare, weil mich das... Irgendwie ist das was mich interessiert. Wie sehen Leute das? Wie finden Leute das?
Ja. Ich glaube, ich habe bei dem Thema so emotional und rational zwei vollkommen verschiedene Meinungen. Ich finde es rational gesehen irgendwie cool und authentisch und auch gut, dass man sowas zeigt, weil ich finde halt auch Social Media ist viel zu... wie soll ich sagen, viel zu positiv stimmt ja überhaupt nicht. Man redet ja auch ständig über negative Sachen, aber es ist viel zu nüchtern in der Hinsicht.
Ja.
Und weil zum Beispiel, ich mache ein Selfie, lächle da drauf und erzähle so, ich hatte einen Albtraum diese Nacht. Weißt du, was ich meine? Man ist irgendwie, egal worüber man redet, man hat trotzdem irgendwie immer ein repräsentables Gesicht und will trotzdem immer cute sein und was weiß ich, ne? Man sieht dann süß aus und erzählt von einer Angststörung oder so. In der Hinsicht finde ich es eigentlich... aber ich verstehe es ja. Also es ist ja bei mir genauso. Und in der Hinsicht finde ich es eigentlich voll gut. Und ich denke auch nicht irgendwie so, oh, die will jetzt nur Aufmerksamkeit, was sowieso die dümmste Aussage ist, weil jeder Aufmerksamkeit will und es völlig in Ordnung ist, bei Social Media Aufmerksamkeit zu wollen. So, warum sind wir denn sonst da? Genau, das ist das eine. Ich finde es halt eigentlich richtig gut. Aber emotional sehe ich ein Bild, wo jemand verheult ist und klicke direkt weg, weil ich denke...
Ich musste gerade wieder an deinen Masturbationsvergleich denken.
Ich finde, es gibt große Ähnlichkeiten zwischen den beiden Sachen.
Okay. Das wird das Zitat, was ich irgendwo verwenden werde für den Podcast. Also das Ding ist ja bei mir auch, dass ich denke, ich finde es cool, wenn Leute weinen und ich finde auch cool, wenn sie irgendwie dran denken, sich beim Weinen zu filmen. Vor allem, ich finde, wenn man lange weint oder wenn man viel weint in einer Zeit, dann ist es jetzt gar nicht so ein riesiger Akt, sich dabei mal zu filmen. Also wenn man auf Social Media arbeitet und sich sowieso den ganzen Tag filmt, dann ist es jetzt das Geringste zu sagen, ich heule jetzt gerade seit einer halben Stunde, dann kann ich da jetzt einfach mal für 10 Sekunden die Kamera draufhalten. Ist jetzt für mich gar nicht so mega abwegig. Also das ist ja immer das, was so die Kritik ist. So, toll, hast du keine anderen Probleme, wenn du weinst, als dich zu filmen? Nee, Also ganz ehrlich, wenn ich eine 2-Stunden-Heul-Session habe, dann habe ich vielleicht einfach 5 Minuten davon gerade keine anderen Probleme, als mich dabei zu filmen.
Ich finde es auch nicht schlimm. Also ich meine, man kann ja auch, während man heult, eine Person anrufen oder so. Also es ist ja, man ist ja nicht völlig lebensunfähig, wenn man heult. Das finde ich auch nicht weird. Ich könnte es nur selber irgendwie nicht, weil ich glaube, auf der einen Seite teile ich super viele Intimitäten.
Haben wir das gerade gehört?
Ich habe es nicht gehört, vielleicht in der Aufnahme.
Auf der einen Seite teile ich ja super viele Intimitäten, aber irgendwie auf eine intellektuelle, nee, nicht, dass es intellektuell ist, sondern auf eine theoretische Art und Weise. Ich kann sozusagen darüber schreiben, dass ich 3 Stunden geweint habe und habe damit kein Problem, aber ich kann kein Foto teilen, wo meine Augen so aussehen könnten, dass ich geweint habe. Mhm. Ich kann dieses optisch-emotionale nicht teilen.
Hängt es für dich damit zusammen, dass du quasi den abgeschlossenen Zustand, darüber kannst du dann reden, aber nicht den ongoing? Also da habe ich gerade drüber nachgedacht, weil als du intellektuell gesagt hast, habe ich sofort den Vibe gehabt, dass ich das im Prinzip auch mache, nämlich fertig reflektierte Sachen, kann ich mein Innerstes nach außen stülpen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber diese ongoing struggles und alles, was irgendwie gerade noch arbeitet und noch nicht verarbeitet ist, darüber kann ich nicht reden und will ich halt auch nicht.
Ja, auf jeden Fall, das ist definitiv ein Ding. Also das ist halt auch bei anderen Themen so ein Ding, dass ich über Sachen reden kann. Was weiß ich, von meiner toxischen Beziehung, als ich 19 war, kann ich jetzt irgendwie lang und breit erzählen. Hätte ich davon erzählen wollen, als ich drin war? Nee, natürlich nicht. Das liegt natürlich auf der einen Seite daran, dass man sich viel verletzlicher macht, wenn man innen drin ist, wenn man dann irgendwelche Tipps bekommt und Leute sagen, wie kannst du oder was weiß ich. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so, man will ja irgendwie immer einen Mehrwert bieten und guck mal, und so bin ich da rausgekommen und jetzt bin ich viel besser und Wachstum und Persönlichkeitsentwickeln und meine Essstörung war da und jetzt ist aber alles viel besser und Recovery ist jetzt vorbei und jetzt bin ich in Therapie und jetzt bin ich diagnostiziert und weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, es war für mich auch super unangenehm, vor der Autismusdiagnostik darüber zu sprechen, weil ich mich so verletzlich gefühlt habe und weil alles so in den Sternen stand und so, also das war für mich super schlimm.
Und ich glaube, dass das auch voll viel mit, also bei mir ist es auf jeden Fall Scham, so, warum ich über Sachen nicht rede. Also ich lerne ja jetzt gerade überhaupt erst, zum Beispiel mit dir oder so, über ongoing Sachen zu reden. Also über irgendwas, was jetzt gerade noch passiert oder wo ich vielleicht noch Fragezeichen im Kopf habe, irgendwas, was irgendwie gerade, was ich gerade lösen muss oder so. Weil ich halt immer gelernt habe, dass ich meine Sachen gefälligst alleine zu lösen habe irgendwie und dass mir dabei halt auch keiner hilft. Und das lerne ich ja jetzt gerade überhaupt erst, das in einem privaten Rahmen zu machen und zu sagen, hey, was ist deine Meinung dazu oder was würdest du an meiner Stelle machen oder so. Lustigerweise habe ich das gelernt, weil du das machst. Also weil du zum Beispiel, ne, also du bist da halt zum Beispiel eine offene Person und ich war so, krass irgendwie, weil ich mache das irgendwie gar nicht. Und
fandst du es weird, dass ich das gemacht habe?
Aber halt nicht, weil ich dann dachte so, warum macht sie das? Sondern weil ich irgendwie dachte so, irgendwie ist es schräg, dass man das macht. Also, dass das ein Ding zu sein scheint. Aber es hat mich ja offensichtlich so sehr beschäftigt, dass ich da dann auch in der Therapie drüber geredet habe und meinte, ja, ich habe so eine Freundin und die erzählt mir immer so voll ihre Struggles. Und er so, ja, und sie machen das nicht. Und ich so, nein, natürlich nicht. Wie würde ich drauf kommen? Das geht ja nicht. Aber das ist ja ein totaler Prozess irgendwie. Und ich glaube auch dieses Weinen löst halt, also um jetzt mal aufs Weinen wieder zurückzukommen, Weinen oder viele Emotionen löst halt bei Leuten immer aus, dass sie helfen wollen, dass sie irgendwas lösen wollen. Und ich habe bei ganz vielen Themen das Problem, dass ich das gar nicht gelöst haben will oder weiß, es gibt diese 100% perfekte Lösung nicht. Deswegen muss ich ja weinen, weil wenn es die 100% perfekte Lösung gäbe, würde ich es ja versuchen. Aber Leute wollen halt immer irgendwie, dass man, also wenn man weint, dann ist es halt sofort dieses, hör jetzt auf zu weinen. Ich mach alles, damit du aufhörst.
Auf jeden Fall. Und das ist halt auch dieses Intellektualisieren, was immer passiert. Also ich habe da ein Video gesehen, schon länger her, von Healthy Gamer Gigi, warum du dich aus deiner Depression nicht heraus reden kannst, herausintellektualisieren kannst, was auch immer. Was halt natürlich super viele Leute machen. Also sie sind depressiv und sie überlegen, warum bin ich depressiv? Was kann ich in meinem Leben ändern? Warum geht es mir so schlecht? Warum ist mein Arbeitgeber so scheiße zu mir? Was auch immer. Ne? Grübeln, grübeln, grübeln. Was ja bei mir genauso ist oder war oder was auch immer. Und er sagt so, so löst man keine Depression. Und eine Depression ist ja eigentlich ein Konglomerat an wahnsinnig negativen Gefühlen, die nicht weggehen, die gefühlt werden müssen. Die können nicht gelöst werden. Die sind kein Rätsel, die sind kein Sudoku, die sind kein, wir müssen jetzt alles mal aneinander rein und gucken, dass wir es zusammengepuzzelt bekommen. Man muss es durchfühlen. Und ich glaube, das ist so kontraintuitiv für viele Menschen, dass sie stattdessen lieber Drogen nehmen oder Alkohol trinken, ja, oder keine Ahnung. Einfach, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass negative Gefühle für viele Leute so schrecklich sind, so unaushaltbar, dass sie alles lieber tun, als die zu fühlen. Und dadurch gehen sie halt auch niemals weg.
Mhm. Da bin ich halt Profi drin tatsächlich, ne? Also immer wenn, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich bin manchmal so, dass ich zum Beispiel bei Therapie denke, boah, ich habe heute gar keinen Bock auf Therapie. Also ich will da nicht hin, das ist mir erst zu anstrengend und so. Und dann will ich, eigentlich möchte ich dann eine Stunde über reden. Ich möchte dann nur über das reden, was gerade so los ist und über das reden, was vielleicht los war und so. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, über vergangene Traumata und so zu sprechen. Einfach, also das einfach nüchtern zu bereden. Aber mein Therapeut ist halt ein Arsch und der will dann halt immer so Gefühle besprechen und so. Und ich denke immer so, boah, das ist so anstrengend. Das ist der so anstrengende Teil.
Ja.
Hasse ich.
Das ist über Traumata reden, finde ich so krass, weil bei mir, es gibt halt in meiner Vergangenheit Sachen, wenn ich die erzählen würde, würden Leute wahrscheinlich sagen, ui, das ist aber wirklich schlimm gewesen. Sehr, sehr traurig. Und ich erzähle das und ich fühle nichts dabei.
Ist bei mir auch 100%.
Und ich denke mir so, das sollte eigentlich nicht so sein. Also das ist eine Sache, die sollte einen traurig machen. Die sollte einen, was auch immer. Ne? Das sind einfach objektiv keine schönen Sachen, die da passiert sind. Und da kann man traurig drüber sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das dann eher so erzähle und fast so ein bisschen, das klingt jetzt wirklich doof, prahle. Mhm. So, ne, guck mal, was da für krasse Sachen passiert sind in meiner Vergangenheit. So, keine Ahnung, vielleicht mit der Konnotation, aber guck mal, wie toll ich heute bin. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich habe das nicht so ganz herausklamüsert, aber ich glaube, das ist nicht nur bei mir so ein Ding, sondern insgesamt ein Ding, dass Leute manchmal mit ihren schlimmen Erfahrungen prahlen, ist vielleicht das falsche Wort, aber das erzählen und sagen, naja, guck mal, was ich ertragen habe. Ist schon krass, oder? Und ich finde irgendwie ist sehr traurig, problematisch, dass ich dabei nichts empfinde und dass ich zum Beispiel auch in der Therapie nichts empfunden habe, als ich das erzählt habe, weil ich denke, ich glaube, es wäre angemessen, keine Ahnung, darüber mal zu weinen oder so, das mal durchzufühlen, aber ich vermute, weil das ja viele Sachen sind, die in der Kindheit passiert sind, wo man dann eben diesen Schutzmechanismus sich aneignet, okay, Gefühle bringen mir nichts, die tun mir nur weh, irgendwie, dann fühle ich sie halt lieber nicht.
Ich glaube, dass diese Sache mit dem Erzählen halt auch einfach ist, ich weiß, dass bei mir diese Geschichten, die ich ja auch wunderbar gerne erzähle, was bei mir halt so los war und was, ne, so in meiner Familie zum Beispiel los war, was mich auch krass traumatisiert hat und so, ich merke, dass ich teilweise einfach immer dieselben Sätze auch benutze. Also es ist einfach wie so eine auswendig gelernte Geschichte. Es ist, glaube ich, so wie wenn du halt ein trauriges Lied 500 Mal singst, dann kommt es irgendwann nicht mehr. Also dann fühlt es sich halt nicht mehr so an. Und ich glaube, genau sowas ist das. Und das Problem ist ja immer dann, wenn Leute dann Gegenfragen stellen oder dann nochmal genauer nachhaken und man so denkt, nee, die Tür habe ich gar nicht aufgemacht gerade, deswegen lass sie mal lieber zu. Also ich glaube, das ist irgendwie eher sowas, also bei mir ist es definitiv sowas auswendig Gelerntes. Ich merke das auch bei anderen Familienmitgliedern bei mir, wo man teilweise Gespräche, die wir so am Tisch führen, kannst du eins zu eins jedes Jahr so immer wieder aufs Neue irgendwie setzen. Die verändern sich nicht. Ne? Das ist im Prinzip immer ein gegenseitiges Traumadumping von Leuten, die halt einfach immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Und ich glaube, dass man ihr dadurch so ein bisschen die Stärke, die Schwere nimmt, Und mein Gefühl ist, ich hatte ja nun schon mehrere TherapeutInnen in meinem Leben, dass gute Therapeuten das können, dann dahinter zu gucken und zu sagen, ja, ist ja schön, dass sie mir jetzt hier alles schön mit Jahreszahlen und allem hier schön dokumentiert hinlegen können, aber wie fühlen sie sich denn dabei oder wie hat sich denn klein Lisa oder klein Charlotte da gefühlt, als das passiert ist und so. Und das ist aber noch mehr Arbeit, finde ich, weil verschlossene Türen aufmachen ist halt, brauchst du erstmal einen richtigen Schlüssel für.
Ja, und das ist der Moment, wo ich richtig anfange, Abneigung zu empfinden. Wenn ich über Gefühle von früher sprechen soll, kriege ich fast so ein bisschen Ekelgefühl.
Voll,
100 Pro. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich war traurig, weil mein Papa das und das gemacht hat. Also das fühlt sich für mich so cringe an. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist so unangenehm. So in diese... Ich kann mich noch erinnern, das war bei meiner ersten Therapeutin. Die hat mal, ich weiß nicht, ich glaube Hypnose war es nicht, aber so ein bisschen Augen zumachen und so eine Situation von früher irgendwie nacherzählen und nachfühlen auch am besten. Und keine Ahnung, irgendwann kam dann so der Moment, wo ich, keine Ahnung, ich kann es mir gar nicht erzählen, aber es kam einfach irgendwann so ein Moment für mich, wo es dann sehr um Weinen oder umarm jetzt mal die Person und so ging. Und dann habe ich ja gesagt, nee, stopp, möchte ich nicht mehr. Weil ich es so schlimm fand.
Ja, das fühle ich.
Also ich
muss es ja auch machen im Moment. Das ist auch nicht so geil. Also bei mir, ich merke aber, dass es mir total hilft, ne? Also dann in solche Situationen reinzugehen und dann auch darüber zu weinen, weil ich halt in der Situation selber nicht um mich geweint habe oder um die Ungerechtigkeit der Situation. Das heißt, mir hilft das irgendwie schon, aber immer wenn ich weiß, dass wir das machen, bin ich so icky einfach. Es ist einfach irgendwie so, ich will am liebsten in einem anderen Raum sein und das alleine machen und nicht, dass jemand dabei ist und mir dabei zuguckt. Das ist dann wirklich sehr vergleichbar mit intimen anderen Dingen. Die man auf Insta nicht sagen darf.
Ja. Ja. Krass. Hat man, nur kurz, ich weiß nicht, ob es jetzt so gut dazu passt, aber habt ihr in eurer Familie gesagt, ich hab dich lieb oder ich liebe dich?
Ja. Okay. Also mit manchen Familienmitgliedern.
Ja.
Mit denen, wo es bis heute auch stimmt, ja.
Ja, okay. Interessant.
Aber das ist auch was, was mir danach, also was mir auch schwer über die, also generell starke Gefühlsäußerungen gehen mir trotzdem schwer von den Lippen manchmal.
Ja.
Ja.
Das verstehe ich. Ich habe zum Beispiel eine Freundin und die hat eigentlich schon immer, nein, nicht schon immer, aber seit wir so Mitte 20 sind, wenn sie mir irgendwie Voices oder sowas hinterlassen, hat immer gesagt, ich hab dich lieb am Ende. Und ich habe immer so gedacht, so, keine Ahnung, ich fand es irgendwie immer komisch. Ich bin da jetzt ein bisschen besser geworden. Ich habe es zu ihr auch schon mal gesagt und ich glaube, ich habe es auch zu dir schon gesagt ein paar Mal. Also ich kann das inzwischen, aber es fühlt sich für mich außerhalb von einer romantischen Paarbeziehung ganz seltsam an. Es ist für mich super schwierig zu sagen, ich habe dich lieb, ich liebe dich. Also,
danke.
Also, kommt mir nicht über die Lippen. Und auch gewisse Körperberührung. Also Umarmung jetzt nicht, aber zum Beispiel sowas wie mit einer Freundin kuscheln, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich bin einfach keine Kuschelperson. Wahrscheinlich ist das einfach, also das hält mich davon ab, zu tun. Aber ich, also zum Beispiel kann ich zu anderen Leuten, also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinem Freund erzähle, boah, ich habe Charlotte total lieb oder was weiß, also sowas, das fällt mir dann nicht so schwer, als es zu der Person halt selbst zu sagen.
Das einfach.
Aber warum? I don't get it.
Also ich vermute, in meiner Familie sagt man es halt nicht. Wo das halt, also ich also als Kind wahrscheinlich schon, aber wir sagen das halt nicht und deswegen denke ich, dass ich es seltsam finde.
Aber hattest du nicht irgendwie als Teenager so, da hatte man noch dieses HD, GDL bis zum Mond und zurück Ding? Gab es das bei dir?
Ja, schon, ja. Wenn man so Zettelchen geschrieben ja. hat oder so.
Oder später bei ja. SchülerVZ ja, dann hat man oder das bei ICQ.
Aber es ist ja eine Abkürzung. Eine Abkürzung ist ja viel einfacher, finde ich. HDL ist ja viel einfacher als ich hab dich lieb.
Ich glaube, wir haben das einfach so
und schreiben.
Oft benutzt und so einfach so rausgehauen immer, dass ich glaube, das hat einfach voll an Wert verloren irgendwie zu der Zeit. Also selbst wenn ich es nicht abgekürzt hätte, hätte ich es nicht cringe gefunden. Aber ich glaube, das war einfach so inflationär verwendet, dass es einfach irgendwann gar keine Bedeutung mehr hatte. Aber ich finde, also als erwachsene Person, finde ich, hat es schon eine Bedeutung, ob ich zu jemandem sage, so ich hab dich lieb oder ich liebe dich. Das sage ich jetzt nicht zu irgendwem. Aber ich weiß auch, dass andere Leute da total viel freigebiger sind und sagen, ich habe irgendwie alle Personen lieb, mit denen ich mich umgebe. Das ist bei mir auf jeden Fall nicht so.
Ja, ich habe das Gefühl, das ist auch irgendwie als Kind einfacher als erwachsene Person. Das hat immer so den Touch von, ich hab dich lieb, ist ja auch irgendwie eine kindliche Art und Weise, sich auszudrücken, oder? Also, nee, ist es eigentlich nicht, aber wirkt fast so ein bisschen. Es ist wie Wein oder vielleicht insgesamt Emotionen. Emotionen sind irgendwie immer was Kindliches. Wirken so.
Ich finde, ich habe dich lieb zu sagen oder ich liebe dich zu sagen, macht ja ungefähr auch, also macht ja genauso angreifbar. Also theoretisch könnte die andere Person ja sagen, ja, danke.
Ich dich nicht. Cool.
Nice.
See ya.
Unangenehm.
Ja. Wir haben eben so ein bisschen das schon angedeutet, beziehungsweise du hast es angedeutet, aber wie ist denn insgesamt dein Gefühl, wenn du andere Leute weinen siehst? Bei Freundinnen hast du jetzt schon gesagt, willst du eigentlich mitweinen? Wie ist das so bei anderen Leuten?
Ich glaube, ich sehe nicht so viele andere Leute weinen, oder? Also, wann sieht man Leute weinen?
Weiß ich
nicht. Ich gehe ja nie raus.
Ja, okay. Aber du hast ja auch mal ein Leben vor der Selbstständigkeit gehabt.
Tatsächlich, ich musste gerade drüber nachdenken und dann ist es total mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe ja als Tierarzthelferin gearbeitet und wir haben ja sehr oft die Tiere eingeschläfert und wenn das ein nachvollziehbarer Schmerz war, also sowas wie, also wenn wir einen Hund eingeschläfert haben, weil ich halt selber immer Hunde hatte, da habe ich fast immer mitgeweint, eigentlich immer. Ja, das schon.
Das ist aber auch wirklich grauenhaft.
Ich fand, das ist aber zum Beispiel was, ich glaube, dass ich da auch gelernt habe, wie wenig schlimm Weinen eigentlich ist, weil da haben halt alle immer geheult. Also auch meine Chefin hat immer geweint und meine Kolleginnen auch. Und das war auch nicht irgendwie schlimm oder so, wenn jetzt, weiß ich nicht, ne, wenn man jetzt einen Patienten eingeschläfert hat und man dann gesagt hat, ich muss mal kurz an die frische Luft und muss jetzt da irgendwie mal kurz einen Weinkrampf kriegen, dann war das so, ja, okay, bis in 5 Minuten und dann ist wieder gut so. Ja. Das schon, es muss aber für mich eine nachvollziehbare Emotion sein. Also, bei Katzen hatte ich das jetzt nicht. Und no shade an die Katzenleute. Ich kann es einfach nicht nachempfinden. Verstehe. Ja.
Aber hast du dann gedacht so, ach Mensch.
Nee. Gott.
Hast du dann irgendwie das verurteilt wenn die geweint haben?
Ich glaube, das ist aber auch ein schwieriges Beispiel, weil ich glaube, wenn jemand stirbt, dann hat man das, also dann wäre man schon Unmensch, wenn man sagen würde, ja, komm, jetzt sag mal rechts auch mal, ne? Hier ist Meerschweinchen, das ist jetzt auch nicht, das wäre auch ein bisschen wild, weil ich es ja irgendwie immer nachvollziehen kann. Aber das war so die Zeit, wo ich, glaube ich, mindestens täglich eine Person weinen sehen habe, entweder vor Sorge ums Tier oder halt, weil es wirklich ist ein Grund gab. Ich weiß, dass es da so 1, 2, 3 Situationen gab, die nervig waren, also die dann halt wirklich bei jedem Krallenschneiden die Leute angefangen haben zu weinen und so. Da bin ich dann halt nicht mehr so.
Ja, verstehe.
Ja, aber auch da denke ich mir halt so, naja, keine Ahnung, bei meinem eigenen Hund bin ich halt auch so. Jetzt. Naja.
Ja.
Und bei dir?
Und ich... Ja, ich habe noch eine andere Frage, aber ich beantworte die Frage. Ich glaube, eigentlich habe ich schon gesagt, oder? Es kommt immer so voll drauf an, wer es ist. Es kommt drauf an, ob es ein Mann oder eine Frau ist, weil, glaube ich, dadurch, dass ich sehr, sehr selten Männer weinen sehe oder Männer ja insgesamt selten weine, ist es bei mir tatsächlich so, dass wenn ich einen Mann weinen sehe, dass es mich krass bedrückt und ich denke so, oh, da muss was wirklich Schlimmes passiert sein. Was ja eigentlich voll... Irgendwie stimmt's und irgendwie stimmt's wieder nicht, weil es gibt ja verschiedene Männer und auf der anderen Seite ist die Tendenz ja doch oft, dass sie weinen, wenn es was wirklich Schlimmes ist. Deswegen ist es so, die Reaktion vielleicht dann doch nachvollziehbar. Das heißt, wenn Männer weinen, dann denke ich oft so, eieiei, und bin da sehr gerührt. Mhm. Sehr, sehr krass, weil ich denke so, ein seltenes Naturphänomen. und wenn Frauen weinen, kommt es wirklich auch immer komplett auf die Situation drauf an. Da bin ich wesentlich kälter, glaube ich, wenn Frauen weinen, weil es so normal ist und ich dann auch viel eher dazu tendiere zu denken so, ist das jetzt wirklich so schlimm? Ist das jetzt nicht ein bisschen dramatisch und so? Aber es kommt auch darauf an, wie nah ich der Person stehe, wie gern ich sie habe und ich würde sagen, wenn es eine Person die ich mag, dann bin ich immer, dann gehe ich immer eher in diese Mutti-Rolle. So. Ich versuche da zu sein, aber halt selber komplett trockene Augen.
Verstehe.
Und ich habe noch eine Frage. Wenn wir jetzt nur über Wein und negative Emotionen gesprochen, weinst du auch mal vor Rührung oder vor Freude?
Nein, eher nicht. Nee? Es ist schon mal vorgekommen, das weiß ich. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr zum Beispiel in welcher Situation. Aber das passiert nicht. Ich habe die Emotion, also ja. Ich habe auch diese Emotion von, wow, es ist so cool dass, oder so schön, dass ich jetzt weine. Ich hatte zum Beispiel ein bisschen feuchte Augen, als ich mein Buch das erste Mal ausgepackt habe. Also als ich das erste Mal in den Händen gehalten habe. Da hatte ich so ganz leicht so den Impuls, okay, oh, kommt da was? Aber es kam nichts. Also,
Na?
Und also auch alles, was so damit zusammenhing, nie. Also würde ich eher sagen, nee. Außer in ganz seltenen Ausnahmen vielleicht, I don't know. Und du?
Ja. Also bei mir passiert es manchmal in Serien, dass ich da vor Rührung weine. Also komischerweise bin ich ja manchmal wesentlich emotional involvierter als bei echten Menschen. Irgendwie ist es ganz, also fiktive Geschichten kriegen mich oft viel mehr als Nachrichten oder tatsächliche Dinge in der Welt. Da weine ich manchmal vor Rührung und wo ich eigentlich jedes Mal Tränen in die Augen bekomme, jedes Mal, wenn ich sehe, dass eine Powerlifterin, Gewichtheberin, was auch immer, irgendwas mit Kraftsport, irgendein Lift schafft, der super krass war, super anstrengend war und danach irgendwie selber vor Freude schreit oder weint oder so, bin ich jedes Mal,
jedes Mal Tränen. Aber weinst du in solchen Situationen, wenn die dir selber passieren, auch?
Nein.
Wild. Okay, dann check ich es nicht.
Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann, wenn ich... Das ist einfach so ein besonderes Thema, wo ich irgendwie mein Knopf habe, der da jedes Mal gedrückt wird. Aber wirklich jedes einzelne Mal. Ich kann nicht anders. Es ist einfach so, dass ich da so eine Freude und Rührung empfinde, weil ich dann immer denke, so, oh, ich verstehe es so gut und es ist so toll. Aber auch nur bei Frauen. Interessanterweise.
Ja, gut, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir beide, also ich habe gesagt, ich sprich jetzt mal nur für mich, als ich auf dem Wettkampf war, dachte ich, das ist ja ein Sport, der ist ja total uninteressant bei Männern. Weil, dass Männer jetzt was Schweres hochheben können, ja gut, tell me all about it.
Wow. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen die Feministin mehr angesprochen wird. Also die Kraftsportlerin und die Feministin wird da, glaube ich, in mir angesprochen. Und deswegen weine ich da irgendwie, weil ich das immer, das ist so ein Peak von, so soll's sein. Mm. Und ich kann die Emotionen so krass nachvollziehen.
Aber als du es gerade gesagt hast, also ich habe ja schon gesagt, so dass dieses, so ich gucke mir schon so diese Videos an, wo irgendwie Leute nach ewigen Zeiten nach Hause kommen und ihr Hund sich so doll freut, dass sie nach Hause kommen oder so.
Ja, oh Gott,
das ist da ja auch Rührung eher, als jetzt wirklich traurig sein, warum man da weint. Aber da muss ich, das kriegt mich halt jedes Mal. Aber ich glaube, das ist ja auch dafür gemacht. Das ist ja auch dafür gemacht, die Tränendrüsen anzusprechen. Sowas auf jeden Fall irgendwie auch. Also ich bin nicht diejenige, die auf einer Hochzeit steht und flennt. So. Ich glaube, wenn meine Schwester heiraten würde oder so, würde ich das machen. keine Ahnung, I don't know, vielleicht auch nicht.
Also, ich, ganz kurze Korrektur, ich weine dann nicht im Sinne von, dass mir die Tränen richtig runterfließen. Es ist bei mir eigentlich immer so, ich habe dann feuchte Augen und vielleicht mal eine Träne oder so. Es ist dann immer so, ich bin so gerührt, dass ich feuchte Augen kriege. Bei Hochzeiten auf gar keinen Fall, weil die mich, glaube ich, emotional einfach null catchen. Also, was ich sagen wollte, das Thema Hochzeit ist für mich halt nicht so was Emotionales oder wo ich denke so, ich träume von meiner eigenen Hochzeit so krass oder so. Es gibt ja auch Leute, die gucken sich Hochzeitsvideo bei YouTube an und weinen. So wie jetzt vielleicht Hundevideos oder Deadlift-Videos angucken und dann irgendwie feuchte Augen kriegen. Hochzeiten, auch Kinder.
Stimmt, das könnte natürlich daran liegen, dass ich das selber nicht will und halt auch, also auch Kindervideos oder wo Leute dann irgendwie das erste Mal ihr Baby in den Arm gelegt bekommen und so. Catcht mich nicht.
Nee, das kriegt mich nicht.
Aber ja, weil wahrscheinlich liegt es halt daran, dass das halt nicht wir uns nicht uns selber dabei vorstellen dann.
Ja, wohingegen, wenn halt so ein kleiner ängstlicher Hund irgendwie in einem Video mit so eingeklemmten Schwanz oder so ist, dann könnte ich direkt anfangen zu heulen.
Ich glaube, der häufigste Grund, warum ich heule, sind dann auch letztendlich meine Hunde. Also das schon. Also Versorge, aber auch manchmal liege ich im Bett und denke so, boah, so, also die werden ja nicht 20 im Normalfall. Und dann, da kann ich mich schon immer sehr selber auch ein bisschen ärgern mit diesem Gedanken.
Ja, das ist aber auch wirklich einfach nicht schön zu wissen, dass die nicht so alt werden.
Ja, und zum Beispiel als Barney so krank war, da habe ich ja jeden Tag eigentlich, entweder habe ich geweint oder ich war auf quasi on the edge of crying. Das ist dann aber auch irgendwie was, irgendwie, das kann dann halt irgendwie auch jeder nachvollziehen und dadurch ist es irgendwie auch so, ja, okay. Also ich fand das jetzt selber nicht, ich fand es schlimm, dass es mir so ging und dass es ihm so ging und dass es allen in der Familie so ging, aber dass man jetzt dann dass ich da irgendwie quasi pausenlos geweint habe, da habe ich mich jetzt nicht für geschämt oder so. Weil dann habe ich, wenn mich jemand fragt, warum weinst du jetzt, habe ich gesagt, ja, weil es meinem Hund schlecht geht. Ah, okay, ja gut, dann ist es ja logisch irgendwie. Ja. Also das ist ja ein total valider Grund, in Anführungsstrichen, zu weinen.
Absolut, ja. Nee, ich finde auch, Weinen ist nichts, wofür man sich schämen sollte, aber es ist so ein bisschen, also für mich ist Weinen so wie auf Klo gehen. Also ich schäme mich nicht dafür, dass ich auf Klo gehe, aber es müsste jetzt halt auch niemand dabei zugucken. Dann würde ich mich wahrscheinlich schon schämen.
Wenn ich noch Alkohol trinken würde, dann würde ich mich mit dir gerne mal zum Weinen treffen. Aber das ist ja, der Zug ist ja abgefahren.
Der ist wirklich abgefahren, ja. Wir müssen irgendwelche anderen Drogen dann nehmen.
Google.
Zusammen
alle helfen. Welche Drogen bringen einen zum Weinen? Das Lustige ist, dass ich bei dieser Folge dachte, dass wir nach 20 Minuten fertig sind, weil ich dachte, ja, was soll man denn jetzt großartig über das Thema Weinen reden?
Wir sind nie ich nach 20 weiß,
aber
Minuten
ich dachte halt, fertig. Okay, Weinen ist jetzt irgendwie so ein Thema, da kann ich ja jetzt auch nicht so viel zu sagen, dachte ich. Und irgendwie sind wir jetzt...
Denkst du immer.
Denke ich wirklich immer.
Ja, du sagst immer vorher, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann bist du unaufhaltsam.
Mittlerweile sage ich schon immer... Ja, da kriegen wir schon irgendwie was hin. Ich habe jetzt noch keine Idee. Da passiert schon noch was. Ja.
Ja, wir besprechen ja auch vorher nicht mehr, worüber wir eigentlich sprechen. Nee. Ne? Haben wir am Anfang manchmal gemacht, dass wir gesagt haben, naja, was meinst du denn mit dem Thema und so? Gibt es da was du sagen willst? Machen wir eigentlich gar nicht mehr.
Nee, finde ich aber auch gut. Also irgendwie ist es ja dann, also wir haben ja jetzt auch noch nie privat so intensiv über das Thema Weinen gesprochen. Und ich glaube, ich hätte auch ein Problem, zum Beispiel mit dir irgendwie privat was zu besprechen und dann zu sagen, komm, lass eine Folge drüber machen und du erzählst mir halt die ganzen Sachen und die ganzen Erkenntnisse, die du vielleicht schon selber darüber hattest, nochmal. Und ich muss dann so darauf reagieren, als wäre das das erste Mal, dass ich das von dir höre. Also, sowas kann ich einfach nicht und du ja auch nicht.
Sag bloß. Wie fändest du es, wenn ich einen Podcast anfangen würde zu weinen?
Ich würde mich, glaube ich, hilflos fühlen, weil ich nicht so... Aber das Ding ist, ich bin mir zu 100% sicher, dass das niemals passieren wird. Nee, wir haben schon über so krasse Sachen gesprochen, auch gerade in den Zusatzfolgen, dass ich einfach, also ich wüsste nicht, was passieren würde.
Und ich glaube, die Sachen, die mich zum Weinen bringen würde, würde ich vorher auch sagen, darüber möchte ich nicht sprechen. Also.
Ja.
Ja.
Aber wenn du Bock hast, feel free. So wie...
Ja. Okay. Es ist schon mal gut, dass ich weiß, dass ich deinen Segen habe. Aber jetzt, wo ich dich gefragt habe, habe ich mir natürlich auch direkt das andersrum vorgestellt und gedacht, okay, wenn du weinen würdest, ich würde mich halt auch hilflos fühlen. Und dann habe ich gedacht so, das ist dieses Ding, ne? Wenn man jemanden weinen sieht, dann ist der Instinkt nicht, lass die Person weinen und es ist okay. Sondern die Person ist, hör auf zu weinen, es ist doch, ich mache alles wieder gut.
Ja, und dann aber dann im Gegenzug halt die Frage, was würdest du dir denn wünschen, wie man damit umgeht, wenn du weinst?
Wenn du jetzt da bist oder wenn du mich nur aus dem Handy anlächeln kannst?
Beides. Bei mir ist die Antwort die gleiche, deswegen sag einfach.
Also, bei manchen Leuten würde ich sagen, dass sie mich in den Arm nehmen können und bei manchen Leuten würde ich mich freuen, wenn die sich einfach nur daneben setzen und sagen, ach Mensch, und mir ein Taschentuch reichen. Also ich habe schon in der Küche gestanden und bitterlich geweint und Tobi ist einfach auf und ab gelaufen und hat mir immer wieder ein Taschentuch hingelegt und gesagt, ich verstehe, warum du weinst. Das war mega gut einfach. Also ich brauche halt einfach ich brauche eine andere Person, die mit mir meine Emotionen durchebbt irgendwie. Und auf gar keinen Fall brauche ich eine Person, die sagt, ja, aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ist ja unrealistisch. Das fände ich ganz schlimm.
Ja. Und das ist nämlich bei mir auch so, weil du auch gerade meintest, der erste Impuls ist halt von beiden Seiten ja irgendwie zu sagen, man ist so überfordert und man will irgendwie so machen, so schieb sie wieder rein, die Tränen, und jetzt hör auf damit. Ja. Und eigentlich ist aber der richtige Umgang, für mich wäre das auch der richtige Umgang, einfach dann mal kurz, keine Ahnung, dann guck halt auf dein Handy so lange, bis ich fertig geweint habe oder so. Jetzt, wenn du da bist, wo du jetzt bist. Und ansonsten sei halt irgendwie da und lass mich.
Also ich würde nicht auf mein Handy gucken. Wie eiskalt ist das denn? Kann ich jetzt sagen,
es ist. Aber wie so wild ist das denn, wenn jetzt jemand heult und man im Videocall ist und man starrt sich so die ganze Zeit gegenseitig an? Das ist auch wild, oder?
Ich glaube, ich würde dich nicht anstarren. Ich würde sagen, vielleicht würde ich dich doch anstarren. Ich weiß es nicht. Aber ich würde jedenfalls nicht an mein Handy gehen und Snake spielen, bis du fertig bist.
Okay.
Das ist dann wirklich wie auf Klo gehen. Ich bin da mal kurz raus. Wir können gleich weitermachen. Ja. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist echt wirklich schwierig. Es ist wirklich, für eine andere Person ist es echt eine richtige Aufgabe, ne? Das Weinen richtig zu begleiten, ist auch so ein Elternwort irgendwie, aber das ist es ja eigentlich, ne? Es ist ein Begleiten. Das ist so wie meine Therapeutin immer meinte, irgendwie so, die Therapie ist wie eine Zugfahrt und wir fahren die Fahrt eine Weile gemeinsam. So, irgendwie. Und so ist das so ein bisschen. Man fährt zusammen so ein bisschen. Und nicht, man zerrt die andere Person aus dem Zug raus und sagt, jetzt reiß ich mal zusammen. Wie es ja leider in unserer Kindheit beziehungsweise in den 90ern oft halt auch so war. Ne? Du brauchst nicht weinen, beruhige dich mal.
Ja, es gibt ja gar keinen Grund.
Keine Ahnung was. Es gibt keinen Grund. Also das ist jetzt nichts, was ich jemals gehört habe, aber ich glaube, also das ist ja auch so ein Spruch irgendwie, ich gebe dir gleich einen Grund zum Weinen oder irgendwie solche furchtbaren Dinge. Oder hier Auszeit. Oder ins Zimmer geschickt werden, wenn man Emotionen hat. Das ist ja, also es gibt ja einen Grund, warum unsere Generation teilweise sehr schlecht mit Emotionen umgehen kann, weil die halt nicht okay
waren. Ja, und weil die Generation
davor... Geh ins Zimmer und wehe, du knallst die Tür.
Weil die Generation davor ja auch schon, da war es dann auch schon, ich gebe dir gleich mal einen Grund zum Weinen. Und davor war es dann, hast du keinen anderen Grund zu weinen. Also das ist ja alles was wir jetzt, wo wir die Chance haben, irgendwie... das so ein bisschen uns daraus zu entwickeln, break the cycle und so. Da habe ich, gerade was das Thema Emotionen angeht und so, habe ich da voll das Gefühl, dass unsere Generation und die nach uns da verantwortlich ist.
Ja, ich glaube, dass die Leute, ich glaube, dass die Eltern in unserem Alter, zumindest, ich sag jetzt mal so die in unserer Bubble oder was weiß ich, ich kenne ja gar nicht so viele Eltern auf der Welt. Ich kenne ja nur die Eltern von Instagram, von Freundinnen oder von Freundinnen in meinem realen Leben. Und ich habe das Gefühl, da werden Emotionen nicht einfach irgendwie weggedrückt oder gesagt, geh in dein Zimmer und beruhige dich.
Ja.
So, auch furchtbar.
Voll.
Geh und beruhige. Du kannst rauskommen, wenn du dich beruhigt hast. So.
Ja, naja. Ja. Aber auch über diese Themen haben wir in der letzten Zusatzfolge auch so ein bisschen gesprochen. Ne? Also so, was so als...
Die Kinderfolge?
Die oder Teenagerfolge.
Die Teenie-Folge, die heute rauskommt. Genau. Ich kann mich an den Inhalt gar nicht mehr erinnern. Du hast sie geschnitten, deswegen
weiß ich nicht mehr, worum es ging. Ich habe sie auch gestern erst geschnitten, deswegen weiß ich noch, worum es da ging. Also da ging es ja einfach auch vor allem viel um viele Emotionen, die man so hatte und wie man damit so umgegangen ist und so. Und deswegen, die passt, ich finde, die passt thematisch so von den Zusatzfolgen wahrscheinlich mit am besten zu der heutigen Folge, weil es da so ein bisschen, weil wir beide gesagt haben, irgendwie gab es einen Zeitraum, wo man so und so damit umgegangen ist und dann gab es irgendwie so einen Zwischenzeitraum und so gehen wir heute damit um. Und ich glaube, dieser Teenie-Zeitraum ist irgendwie super prägend gewesen, wie man mit Emotionen und so umgeht.
Voll. Die Folge ist auch, also wie gesagt, ich kann mich nicht mehr genau an den Inhalt erinnern, aber ich weiß, dass, was wollte ich jetzt gerade sagen? Auf jeden Fall, die Folge ist sehr gut geworden und ihr könnt sie euch heute Abend anhören, wenn ihr ein Abo habt oder wenn ihr ein Abo abschließt bei Steady. Da gibt es nämlich die ganzen coolen Bonus-Episoden. Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr ein Abo abschließt für 4 oder für 6 Euro. Ist auch jederzeit kündbar, aber ich würde es nicht kündigen, weil es kommen ja immer mehr geile Folgen.
Wir haben jetzt zwei richtige Kracher direkt hintereinander rausgehauen. Einmal, wie warst du als Kind und dann direkt danach, wie warst du als Teenager? Und wir haben am Ende von der Teenager-Folge auch gesagt, ich glaube, wenn jemand uns auf Instagram folgt, alle Folgen und alle Zusatzfolgen angehört hat, dann hat man schon ein sehr ausgeprägtes Bild von uns und, glaube ich, weiß fast alles, was es so zu wissen gibt irgendwie. Und dafür sind sie auch da, die das Zusatzfolgen. Stimmt. Also wir benutzen das so ein bisschen als so ein bisschen, ich sag mal, rechtsfreien Raum, wo wir einfach mal so ein bisschen reinblubbern können, worauf wir gerade Bock haben. Und wir wissen, dass alle Leute, die am anderen Ende sitzen, uns hoffentlich mögen, weil sonst würden sie kein Abo für uns abschließen und Geld für uns bezahlen. Außer man hasst uns vielleicht so sehr, dass man sich denkt...
Das wäre ein bisschen sehr weit gegangen, aber...
Gönnt euch.
Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also wenn ihr uns so sehr hasst, dass ihr alle Infos über uns haben wollt, dann kauft auch ein Abo. Aber kommentiert bitte nicht.
Wir nehmen, was wir kriegen können.
Nee, genau. Das ist halt immer so ein bisschen, da fühlen wir uns beide so ein bisschen freier. Die Zunge ist ein bisschen lockerer. Es ist ein bisschen persönlicher und intimer und macht, glaube ich, auch sehr großen Spaß, diese Zusatzfolgen zu hören. Zum Beispiel über unsere Jugendzeit, über unsere Kindheit. Es gibt aber auch Folgen über unser bisheriges Liebes- und Datingleben. Jeweils eine Episode zu mir und zu Lisa. Dann haben wir mal eine ganze Folge von 2 Stunden oder so über Fanfiction aufgenommen. Macht mega Spaß. Auch wenn man Fanfiction nicht selber liest, ist es einfach nur geil. Das Dopamin tropft aus dieser Folge nur so raus. Und die Begeisterung von uns. Wenn ihr danach keinen Bock habt, das zu lesen, weiß ich auch nicht. Dann gibt es eine Episode, wie es eigentlich ist, Influencerin zu sein. Es gibt eine Episode über Finanzen. Und die ist nicht so trocken, wie man jetzt vielleicht denken mag. Genau, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was alles, also wirklich viele, viele coole Folgen. Und wir freuen uns einfach sehr, sehr doll über die Unterstützung. Das ist einfach, dieser Podcast ist offensichtlich unser Herzensprojekt, aber es ist einfach schön, wenn wir auch ein bisschen, damit ein bisschen was verdienen können. Und deswegen ist einfach ein Abo ganz toll und die beste Möglichkeit an Support. Aber ihr könnt auch in die PayPal-Kasse was geben und die Links für Steady und für PayPal sind in den Shownotes. Und wenn ihr zu Steady Fragen habt, mit dem System nicht klarkommt, schreibt uns immer. Wir helfen euch direkt bei jedem Problem. Genau. Sonst könnt ihr uns auch folgen auf Instagram. Lisa ist @theunormalbrain. Ich bin @charlotte hier mit Doppel-A. Unser Podcast hat einen Kanal, der ist neurodiverdings.podcast. Da könnt ihr uns natürlich auch immer schreiben. Wir freuen uns auch riesig, wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr uns in eurer Story teilt, wenn ihr uns weiterempfehlt, sowohl privat als auch digital. Und uns alle Sterne gibt, die ihr uns geben könnt bei Spotify und bei Apple. Und ja, wir freuen uns über alles, könnte man sagen. Über alles, was ihr tut, um diesen Podcast noch ein bisschen größer zu machen und ihm ein bisschen Reichweite zu verschaffen.
Sehr schön gesagt. Ich habe nichts hinzuzufügen.
Nee, ich glaube, ich habe alles abgedeckt, ne? Das ist aber schon fast mit so ein bisschen runtergerasselt, aber es muss ja sein. Es muss ja sein.
So ist es.
Juti, dann. Wir sind ja auch schon bei einer Minute, einer Stunde zehn. Ich glaube, wir können
die perfekte Länge, um zu bügeln oder Wäsche zu falten oder die Küche aufzuräumen, finde ich. Also, falls ihr euren Haushalt gemacht habt, dann klopft euch jetzt mal bitte auf die Schulter, dass ihr das gemacht habt. Und wenn ihr auf dem Sofa chillt, dann weitermachen.
Ja, bis nächste Woche. Oder bis zur Zusatzfolge. Eigentlich noch besser. Gut, tschüss. Bis dann.